Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Thilo Jahn. Was für ein Tag. Wissenschaftler weltweit sind glücklich heute. Zum ersten Mal wurde ein Bild von einem Loch gezeigt. Einem schwarzen Loch in der Galaxie. Ein rot leuchtender Kreis um ein schwarzes Loch. Das Bild wurde heute auf verschiedenen Pressekonferenzen weltweit vorgestellt. Unser Astrophysiker Michael Büker, der ist völlig aus dem Häuschen.
Und da kommt nicht mehr viel vor. Die Direktorin der amerikanischen National Science Foundation meinte, sie hatte Tränchen im Auge, als sie das Bild gesehen hat. Und mir ging es ähnlich.
Wie schießt man so ein Bild? Und welche Erkenntnisse zieht man jetzt daraus? Wir deuten heute dieses Bild. Damit ihr auf Bildern jetzt im Vorsommer nicht mit rotem Gesicht zu sehen seid, weil ihr Sonnenbrand habt, weil es jetzt wieder ein bisschen wärmer wird, geben wir euch heute Tipps, wie man sich vorbräunen kann, wie man sich vorbereitet auf die Sonne. In Sachen Sonnenkonsum hilft uns unter anderem die Dermatologin Mareike Alter von der Uniklinik Magdeburg. Ihr Tipp?
Halten Sie es für die Mittelmeeranrainer. Das heißt, machen Sie eine Siesta, gehen Sie zu diesen Zeiten nicht unbedingt zwingend zur Sonne.
Und wir schauen heute in diesem Podcast auf die Diskussion und Proteste vor dem Bundestag. Der Bundestag wird nämlich morgen über eine ethische Frage entscheiden. Sollte ein Bluttest auf Trisomie eine Kassenleistung werden oder nicht? Wie sind da eigentlich die Haltungen in dieser Diskussion? Auch darüber sprechen wir. Schön, dass ihr mit dabei seid.
Deutschlandfunk Nova.
Michael, sag mal, war das einer der schönsten Tage für dich als Astrophysiker heute?
Ja, tatsächlich schon. Da kommt nicht mehr viel vor. Die Direktorin der amerikanischen National Science Foundation meinte, sie hatte Tränchen im Auge, als sie das Bild gesehen hat. Und mir ging es ähnlich.
Ist das nicht toll. Michael Büker ist Experte für all das, was da über uns passiert, da oben. Heute wurde das erste Bild eines schwarzen Lochs vorgestellt. In weltweit zeitgleichen Pressekonferenzen in Washington, in Chile, in China, in Taiwan, in Japan, in Hamburg und in Brüssel. Ein weltweites Netzwerk von Radioteleskopen hat nämlich erstmals den Schatten eines schwarzen Lochs fotografiert. Das Bild, ja, wenn wir es uns anschauen, Michael, es ist schwarz und drumherum rötlich-rot leuchtender Rand. Was genau ist da zu erkennen?
Ja, die Sensation des Bildes ist tatsächlich der rötliche schwarze Fleck in der Mitte, denn das ist der Schatten oder die Silhouette vielleicht genauer gesagt, die das schwarze Loch vor diesem leuchtenden Hintergrund wirft. Das ringförmige Leuchten drumherum ist unglaublich heiße Materie. Das ist Material, das von außen in Richtung des schwarzen Lochs fällt und letztlich dann auch zum großen Teil in das schwarze Loch hineinfallen wird. Und dieser schwarze Umriss, das ist das, wofür dieses Event Horizon Telescope, diese Zusammenarbeit von 20 Ländern und ebenso vielen Forschungsinstituten viele, viele Jahre gearbeitet hat.
Wo wurde denn diese Aufnahme genau gemacht?
Ja, die wurde an mehreren Orten auf der Welt zugleich gemacht. Man hat Radioteleskope an verschiedenen Orten der Welt zusammengeschaltet, zum Beispiel auf Hawaii in Chile oder auch in Europa und am Südpol. Und die Daten all dieser Instrumente wurden kombiniert. Das war ein wahnsinnig aufwendiges Unterfangen. Man musste, weil es keine Internetverbindung gibt, die stark genug wäre, um diese ganzen Daten zusammenzuführen, buchstäblich Festplatten, und zwar insgesamt 5000 Terabyte voller Daten, in Flugzeuge stecken und sie zu zwei Zentren bringen, wo die ganzen Daten zusammengerechnet wurden. Eins davon in den USA und eines in Bonn in Deutschland. Und dort hat das Bild dann 2 Jahre jetzt, nachdem es aufgenommen wurde, tatsächlich diese Form angenommen.
Unglaublich aufwendig, die ganze Kiste. Aber der kleine Dämpfer ist dieses tolle schwarze Loch, das gar nicht in unserer Galaxie, oder?
Das stimmt, das ist eine gewisse Überraschung gewesen heute. Man wusste, dass sich das Event Horizon Telescope Projekt vor allem das schwarze Loch im Zentrum unserer eigenen Galaxis, nämlich der Milchstraße, anschauen wollte. Aber die Forscher haben sich entschieden, auch ein weiteres schwarzes Loch unter die Lupe zu nehmen. Und es hat sich herausgestellt, dass das ein bisschen einfacher zu beobachten ist. Denn obwohl es sehr weit weg ist, ist es auch deutlich größer als das in unserer eigenen Galaxie und hat eben diesen aktiven, heißen Strom von Materie drumherum. Das hat es insgesamt ein bisschen einfacher gemacht zu beobachten. Und dieses Bild wurde nun als erstes veröffentlicht, aber die Forscher haben auch gesagt, dass sie schon daran arbeiten und sie wollten nichts versprechen, aber dass man in absehbarer Zeit damit rechnen kann, auch ein Foto vom Zentrum unserer eigenen Galaxie hoffentlich dann auch mit diesem wunderschönen schwarzen Schatten sehen zu können.
Katie Boomen ist eine Wissenschaftlerin vom MIT. Vor ein paar Jahren hat sie noch gesagt:
Black holes still have not been directly observed.
Das hat sich jetzt deutlich geändert aufgrund ihres Algorithmuses. Also sie hat auch einen Algorithmus entwickelt für einen dieser 6 Teleskope, die diese Aufnahme gemacht haben. Warum ist es so wahnsinnig kompliziert, sag mal?
Ja, man muss die Teleskope, die auf der ganzen Welt verteilt sind, nicht nur gleichzeitig aufnehmen lassen, sondern man muss diese Aufnahmen, die dort gemacht werden, ich hatte schon gesagt, 5000 Terabyte Daten, die angefallen sind, auch noch richtig kombinieren. Und zwar so genau, dass man die meisten dieser Teleskope extra dafür mit Atomuhren ausstatten musste, damit sozusagen an den Aufnahmen, die gemacht werden, die richtigen Zeitstempel dranstecken. Da stecken viele, viele Jahre von etlichen Astrophysikerinnen, Programmierern, Ingenieurinnen an Entwicklungsarbeit drin, bis das alles so geklappt hat. Und das zeigt sich eben auch darin, dass 2 Jahre nachdem die Beobachtungen gemacht wurden, die Daten jetzt zu diesem faszinierenden Ergebnis zusammengekommen sind. Und da kann man nur sagen, bravo an alle, die beteiligt waren.
Ein weltweites Netzwerk von Teleskopen hat eine Beobachtung ermöglicht, auf die Astronomen schon seit Jahrzehnten warten, nämlich das erste Bild von einem schwarzen Loch. Michael Büker, unser Astrophysiker, der hatte heute Tränen in den Augen. Ist das nicht schön?
Schönen Abend.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Geld vom Staat, unabhängig vom Einkommen und ohne Gegenleistung. Das bedingungslose Grundeinkommen, das wird ja seit vielen Monaten immer wieder diskutiert, vor allem von Politikerinnen und Politikern. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung hat mal nachgefragt, wie die Bevölkerung zu diesem Thema eigentlich so steht. Und zwar in mehreren Umfragen über einen Zeitraum von 2 Jahren. Doro Bergmann aus unserer Nachrichtenredaktion ist jetzt bei mir. Was ist denn das Ergebnis der Studie?
Bis zu 52%, also etwa die Hälfte der Befragten in Deutschland, ist für das bedingungslose Grundeinkommen. Bis auf wenige, die sich nicht geäußert haben, ist der Rest dagegen. Auf den ersten Blick herrscht also sozusagen Patt. Richtig spannend wird es erst, wenn man in die Details der Umfragen schaut.
Wieso wird es da spannend?
Da lassen sich zum Beispiel schon klare Gruppen ausmachen von denen, die für bzw. gegen das bedingungslose Grundeinkommen sind. Junge, gebildete Menschen, die aber wenig verdienen und politisch links stehen, sind tendenziell eher dafür. Bei den älteren Befragten über 65 Jahren waren die meisten dagegen.
Kann man da schlussfolgern, dass vor allem die persönliche Situation bei der Frage da sehr, sehr entscheidend ist?
Ja, aber nicht nur. Wir gehen weiter in die Details. Laut der Studie geht es den Deutschen auch um die Frage der Gerechtigkeit. Also, finde ich es fair, dass die Güter in der Gesellschaft nach Bedarf verteilt werden, also jeder bzw. jede das bekommt, was er oder sie zum Leben braucht, dann stehe ich einem Grundeinkommen eher positiv gegenüber. Vertritt jemand eher die Meinung, Leistung muss sich lohnen, ergo wer mehr leistet, soll auch mehr bekommen, sind die Befragten eher dagegen.
Aber ich meine, das ist ja auch eine Frage, die extrem polarisiert, oder? Was ist eigentlich gerecht?
Richtig, und das spiegelt sich auch in der Studie wieder, denn A, gab es nur ganz wenige in Zahlen etwa 4%, die in den Umfragen mit keine Ahnung geantwortet haben. Heißt, nahezu jeder hat eine Meinung dazu. Und B, hat ein Drittel der Teilnehmer seine Meinung während der Befragungen, die ja über einen Zeitraum von 2 Jahren liefen, nochmal geändert. Bedeutet, die Person hat sich mit dem Thema auseinandergesetzt, für und wieder abgewogen und ist zu einem anderen Schluss gekommen. Es wurde übrigens gleich viel auf die eine bzw. andere Seite gewechselt.
Aber doch viele Wechsler. Also ein Drittel ist ja schon relativ viel. Weiß man denn, warum die Leute ihre Meinung gewechselt haben? Also welche Argumente sie dazu bewogen haben?
Das wurde nicht gefragt, aber ein wichtiger Hinweis kommt von den Studienleitern selbst. Denn es wurde zwar nach dafür oder dagegen gefragt, nicht aber, wie soll ein bedingungsloses Grundeinkommen finanziert werden, wenn es denn tatsächlich eingeführt würde? Welche Steuern sollen dafür zum Beispiel im Gegenzug erhoben werden? In Deutschland waren wir außerdem in der Debatte ja schon einen Schritt weiter. Heißt, muss es unbedingt ein bedingungsloses Grundeinkommen sein an jeden oder, wie es zum Beispiel jetzt Berlin machen will, als solidarisches Grundeinkommen geknüpft an die Bedingungen zu arbeiten, mit dem Ziel, neue Arbeitsplätze zu schaffen.
Wie soll das konkret funktionieren?
Dieses solidarische Grundeinkommen soll eine Art Alternative zu Hartz IV sein. Bezieher von Arbeitslosengeld I sollen davon profitieren, um eben nicht in die Langzeitarbeitslosigkeit zu rutschen. Die sollen dann zum Beispiel in Schulen als Hausmeister aushelfen oder älteren Damen im Haushalt und entweder nach Tarifvertrag bezahlt werden, mindestens aber nach dem Mindestlohn von 10,50 Euro. Geplant ist, dass das Ganze diesen Sommer startet mit 1.000 Berlinern.
In der Ausführung, da merkt man, so bedingungslos ist das halt eben dann überhaupt nicht mehr, ne?
Ja, viele Politiker warnen eben vor dem Beispiel Finnland. Da hat man das bedingungslose Grundeinkommen ja mal probiert, 2 Jahre lang für alle. Das waren 560 Euro jeden Monat. Vor kurzem hat man die Bilanz gezogen und die war durchwachsen. Zwar ging es den meisten vom Gefühl her besser, aber an der Beschäftigungssituation hat sich nichts geändert. Das wollte die finnische Regierung nämlich eigentlich damals, als sie mitten in der Wirtschaftskrise das bedingungslose Grundeinkommen einführte, dass die Leute motiviert sind, sich selbst aus der Arbeitslosigkeit herauszuhelfen und den Mut finden, ein eigenes Business zu starten zum Beispiel. Das Ziel wurde aber verfehlt.
Zusammengefasst zwischen Vorstellung und praktischer Umsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens bei uns, da liegen Welten. auch wenn die Mehrheit laut einer Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung erst einmal dafür ist, hat aber hauptsächlich nur den Wunsch, es zu bekommen. Informationen waren das von Doro Werkmann aus unserer Nachrichtenredaktion.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Heute an diesem Mittwoch, da war es zumindest bei uns im Westen ziemlich easy rauszugehen, denn es war schön. Viele Kollegen sind rausgegangen heute, haben draußen gegessen in der Sonne, klar, ein bisschen Päuschen gemacht. Sonne auf der Haut tut auch gut, sie da zu haben. Die Frage ist nur, wie lange sollen wir denn da bitte bleiben in der Sonne? Denn unsere Haut ist ja noch im Winterschlaf eigentlich und in der Regel noch nicht so vorgebräunt. Und da kann man sich natürlich dann schnell einen Brand holen. Wie genieße ich die Sonne und schütze trotzdem meine Haut? Damit hat sich heute Caro aus unserem Team näher beschäftigt. Ja, wie ist es denn jetzt Anfang Mitte April? Lass mal damit anfangen mit der UV-Strahlung. Ist die schon so stark, dass wir Sonnencreme drauf machen müssen?
Ja, also wenn du verantwortungsbewusst bist und keine Falten willst, dann auf jeden Fall. Im Internet kann man die aktuellen UV-Werte nachgucken auf einer Skala von 1 bis 11. Und zum Beispiel in Dortmund und in Lüneburg, da waren sie heute Mittag schon so bei 4. Das ist ein Bereich, wo schon empfohlen wird, dass man sich schützen sollte. Aber vor 11 Uhr und ab 16 Uhr war das dann heute noch ziemlich harmlos.
Also im April schön Sonnencreme drauf, Lichtschutzfaktor 30 oder ist es übertrieben?
Nee, das ist tatsächlich nicht übertrieben. Mareike Alter ist Dermatologin und leitet das Hautkrebszentrum der Uniklinik Magdeburg und sie sagt, wenn wir 30er Sonnencreme draufpacken, ist der reale Sonnenschutz oft viel niedriger.
Der Sonnenschutz wird berechnet mit einem bestimmten Wert, der heißt Kolibri-Index. Und das ist letztendlich die Menge Sonnencreme, die ich auftragen muss, um einen adäquaten Sonnenschutz, so wie auf Verpackung draufsteht, zu erreichen. Und das ist eine relativ große Menge. Und das macht halt einfach kein Mensch, weil man dann auch ganz weiß und eingecremt aussieht, so wie man das nicht will.
Und dazu kommt, dass man ja auch nicht an alle Stellen gut drankommt und so weiter. Also durch die Art, wie wir uns eincremen, geht schon eine Menge Sonnenschutz verloren. Deswegen empfiehlt sie auch schon jetzt im April nicht mittags in die Sonne knallen und wenn man länger draußen ist, auch nicht halbnackt rumlaufen, sondern sich mit Klamotten auch vor der Sonne schützen.
Also gemäßigtes Sonnenbaden. Aber es ist doch wirklich so, man möchte in die Sonne raus. Man hat dieses Bedürfnis, endlich mal ja nicht im Schatten zu sitzen.
Das stimmt. Es ist ja auch nachgewiesen, dass Licht und Wärme Glückshormone freisetzen und unser Körper produziert durch die UV-Strahlung ja auch Vitamin D. Also das tut uns schon sehr, sehr gut. Aber es geht eben um das richtige Maß. Also jetzt mal vom Sonnenbrand abgesehen, durch zu viel Sonne altert ja auch die Haut schneller und du bekommst ein höheres Hautkrebsrisiko.
Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass unsere Generation da so ein bisschen bedachter ist, dass sie schon so ein bisschen sensibel für dieses Thema ist. Ich erinnere mich an eine Generation davor, die hat noch schön Tiroler Nussöl draufgehauen, unsere Eltern dann auch noch. Macht heute auch keiner mehr, ne?
Nee, Mareike Alter von der Uniklinik Magdeburg sagt auch, dass wir heute viel verantwortungsbewusster damit umgehen als früher.
Allerdings wird uns noch eine ganze Hautkrebswelle erreichen von tatsächlich Menschen, die halt noch nicht dieses Bewusstsein hatten und die halt trotzdem schon das moderne Freizeitverhalten gepflegt haben und viel Outdoor-Sport betrieben haben als Beispiel.
Also, wie du gerade gesagt hast, die Generation unserer Eltern, die sind ja schön als Jugendliche nach Italien gefahren und haben sich da maximal irgendwie mit Lichtschutzfaktor 2 eingecremt. Und die sind da eben besonders gefährdet.
Gehörte damals anscheinend dazu. Italien hast du gerade schon genannt, ja? Vielleicht ja ein Ziel bei einigen, die jetzt an Ostern weg wollen, Osterferien. Gibt es ja, wenn man da jetzt noch so vom Winter kalkweiß dasteht, kann man sich irgendwie vorbräunen oder ist es ein Mythos?
Also, wenn du mit vorbräunen meinst, dass du zweimal kurz noch auf die Sonnenbank gehst, dann ist das in der Tat ein Mythos. Und ich glaube, alle Hautärzte Deutschlands würden dir dann davon geschlossen abraten. Und dazu gehört auch Mareike Alter.
Weil es sich im Solarium ja um UVA-Licht handelt und nicht um UVB-Licht, was den Sonnenbrand verursacht. Und wir können uns nicht mit dem Solarium an das UV-Licht draußen gewöhnen. Also definitiv, das macht keinen Sinn.
Und davon mal abgesehen, erhöht die Sonnenbank natürlich auch wiederum das Hautkrebsrisiko und du bekommst auf Dauer Falten davon. Also besser nicht machen.
Also wir halten fest, im April ist die Sonne doch ordentlich stark. Schon morgens zur Arbeit fahren ist jetzt erstmal kein Problem, unbedenklich, aber 2 Stunden auf dem Balkon dann. Da müsst ihr euch schon ein bisschen eincremen und die Sonnenbank, die bringt auch in Sachen Vorbräunung überhaupt nichts.
Deutschlandfunk Nova. Update.
100 Tage im Amt. Das ist ja so eine Hausmarke. Für neu gewählte Präsidenten, da wird nochmal nachgeschaut nach 100 Tagen, wie gut, wie schlecht sie ihren Job eigentlich bisher gemacht haben, ob sie ihre Wahlversprechen ansatzweise auch schon mal angefasst haben. 100 Tage im Amt ist jetzt der Präsident Brasiliens, Jair Bolsonaro. Im Wahlkampf, da hat er noch versprochen, härter gegen Migranten vorzugehen, die Wirtschaft anzukurbeln und die Kriminalität in den Griff zu bekommen. Ivo Maruschik ist unser Korrespondent für diese Region. Ivo, was konnte Jair Bolsonaro denn von seinen Wahlversprechen bisher einlösen?
Ja, ich würde sagen, wenig bis gar nichts. Andere haben auch mal nachgezählt. Die Zeitung Folha de São Paulo, die hatte eine Liste mit 100 Versprechen, wo Bolsonaro gesagt hat, das packe ich in den ersten 100 Tagen an. Und da sind sie zum Schluss gekommen, dass er ein Drittel tatsächlich angepackt hat. Ein Beispiel wäre das Waffendekret. Eines seiner wichtigsten Wahlkampfversprechen war, ich gebe Waffen frei. Jeder Brasilianer, der sozusagen zu den Guten gehört, der darf sich eine Waffe zulegen. Da hat er tatsächlich ein Dekret erlassen, aber auch damit sind selbst seine größten Fans nicht zufrieden. Die sagen, das ist ja immer noch furchtbar bürokratisch, da sind viel zu viele Einschränkungen. Das haben wir uns anders vorgestellt. Also man hat eigentlich eher den Eindruck, er ist noch gar nicht so richtig in seiner Rolle als Präsident angekommen. Und das sagt er inzwischen sogar selber. Letzte Woche gab es so einen ganz komischen Moment. Da hat er dann vor laufenden Kameras gesagt, ach Leute, ihr wisst doch, ich bin nie zum Präsidenten geboren worden, sondern eher zum Soldaten. Das wollte ich doch gar nicht, so eine große Bürde. Ja, und da hatte man das Gefühl, er hat langsam mal begriffen, dass Politik doch komplizierter ist, als nur Wahlkampfsprüche zu machen.
Eine Sache, die sitzt hingegen schon sehr deutlich, das ist nämlich der Vergleich von ihm zu Donald Trump. Während seines Wahlkampfs hat er sich ja auch vom ehemaligen Trump-Chefstrategen Stephen Bannon beraten lassen und Bolsonaros erste Auslandsreise, die ging ja auch mal direkt nach Washington. Wie viel Trump steckt momentan noch in Bolsonaro?
Eigentlich ziemlich viel, denn es ist ganz deutlich, wie er versucht, Donald Trump nachzueifern. Also wenn ihn die Medien mal wieder schief anschauen oder wenn ihn die Medien kritisieren, macht er genau das, was Trump auch macht. Er sagt nämlich, ach, alles Fake News, ihr wollt mich nur schlecht machen. Und da gibt es viele Beispiele, wo er wirklich seinem Vorbild Trump nacheifert. Er lässt sich aber auch tatsächlich nach wie vor aus der Ecke von Steve Bannon beraten und das ist dann vielleicht weniger lustig.
Im Wahlkampf, da hat Bolsonaro jetzt auch damit geworben, den Regenwald wirtschaftlich stärker zu nutzen und dort lebende indigene Völker in ihren Rechten zu beschneiden. Hat er da ernst gemacht?
Ja, da hat er ernst gemacht. Das war tatsächlich einer seiner ersten Schritte. Er hat die FUNAI, das ist die Behörde, die für die Indigenen, eigentlich für den Schutz der Indigenen zuständig ist, dem Landwirtschaftsministerium unterstellt und er hat dieser Behörde das Recht weggenommen, überhaupt indigene Gebiete zu vermessen und zu markieren. Das klingt jetzt furchtbar bürokratisch, ist aber wirklich, ja, hat dramatische Auswirkungen. Ich war gerade im Bundesstaat Pará im Amazonasgebiet und da sagen alle, mit denen ich geredet habe, man merkt es ganz deutlich, die Zahl der Eindringlinge in die indigenen Gebiete, die hat dramatisch zugenommen. Also da kommen Kleinbauern rein, die Wälder roden wollen, da kommen Holzfäller, da kommen vor allem illegale Goldwäscher. Also da ist der Druck ganz gewaltig gestiegen. In Brasilia hat Bolsonaro noch nicht so viel zustande gebracht, aber fernab der Hauptstadt, da merkt man ganz deutlich, dass viele Leute glauben, sie haben jetzt einen Freibrief.
Oft bringen ja wirtschaftliche Versprechen so eine Person ins Präsidentenamt. Geht's Brasilien da anders? Geht's vielleicht aufwärts?
Da gab es mal eine ganz kurze Euphorie, kurz nach der Wahl oder auch nach dem Amtsantritt, da haben die Märkte regelrecht gefeiert, aber auch das ist inzwischen ein bisschen der Ernüchterung gewichen. Also die Zahlen sind nicht so berauschend, wie man schon mal erhofft hat. Heute kam gerade die neueste Zahl raus, 0,75% Inflation allein im letzten Monat. Also das ist alles nicht so berauschend. Das hängt alles an einer sehr großen, auch leider sehr bürokratischen, komplizierten Reform, der Rentenreform. Und da sieht es so aus, die hängt im Kongress fest, die wird wahrscheinlich zwischen allen Mühlen jetzt zermahlen. Die kommt nicht so richtig durch. Und das war eigentlich die große Hoffnung der Wirtschaft. Und im Moment gibt es doch wieder Zweifel, ob er da dieses große Projekt durchbringt.
Und die Wählerinnen und Wähler nach 100 Tagen Bolsonaro, sind die zufrieden?
Naja, die großen Bolsonaro-Fans, die verteidigen ihr Idol natürlich nach wie vor. Denen gefällt es schon, dass er da einen neuen Stil reinbringt, dass er kein Blatt vor den Mund nimmt, dass er so redet, was ihm gerade in den Sinn kommt. Aber insgesamt sind doch viele ganz schön abgeschreckt. Also die Zahlen, die es dazu gibt, Umfragen sagen, dass 30% der Brasilianer sagen, ihr Präsident macht einen schlechten oder sogar miserablen Job. Und das ist der schlechteste Wert, den überhaupt jemals ein brasilianischer Präsident hatte, seit die Demokratie Demokratie vor 35 Jahren wieder eingeführt wurde.
Jair Bolsonaro hat seine ersten 100 Tage rum als Präsident Brasiliens. Das Urteil über seine Amtszeit fällt, wie wir gerade gehört haben, von unserem Korrespondenten Ivo Maruschik eher ernüchternd aus.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Der Bundestag wird morgen diskutieren, ob vorgeburtliche Bluttests auf Trisomie künftig von der gesetzlichen Krankenkasse bezahlt werden sollen oder eben nicht. Das ist eine ethische Frage und deshalb sind die Meinungen bei den Parteien, das bekommt man jetzt schon mit, auch sehr unterschiedlich dazu. Dieser Bluttest, der existiert seit 2012 und er hat ein verhältnismäßig geringes Gesundheitsrisiko für Frau und Kind. Es gibt noch einen vergleichbaren Test, nämlich den Fruchtwassertest. Auch mit dem kann man feststellen, ob es ein Risiko für eine Chromosomanomalie gibt, aber der hat eben ein größeres Gesundheitsrisiko. Vor dem Bundestag, da haben sich heute Gegner dieses Bluttests versammelt. Magdalena Bienert war für Deutschlandfunk Nova mit dabei und schildert, wie die Debatte verlaufen ist.
Rund 100 Protestierende zogen heute Mittag zum Brandenburger Tor. Etliche Babys in Tragetüchern sind dabei und auch Kleinkinder mit Down-Syndrom tanzen zu den Trommelrhythmen. Babette Radke ist mit ihrer 14-jährigen Tochter extra aus Hamburg angereist, um dabei zu sein.
Wir denken, dass die Debatte, wie sie im Moment geführt wird, ein falsches Signal setzt. Und zwar setzt sie in der Gesellschaft das Signal, dass Menschen mit Down-Syndrom nicht willkommen sind und nicht gewollt sind. Wir brauchen mehr Aufklärung, wir brauchen mehr Beratung, wir brauchen bundesweite Kampagnen meines Erachtens für das Leben mit Down-Syndrom.
Die diskutierte Blutentnahme bei der Schwangeren ist wesentlich ungefährlicher als die alternative und invasive Entnahme des Fruchtwassers. Der Bluttest kann die DNA des Kindes entschlüsseln und so sicher auf Chromosomenfehlverteilung untersuchen, wie der Trisomie 21, dem Down-Syndrom. Aber auch Trisomie 18 und 13 können mit dem Bluttest erkannt werden. Bislang kostet dieser Test ab 130 Euro aufwärts und muss selbst bezahlt werden. Über 50% der Schwangeren wünschen diesen Test jetzt schon und zahlen aus eigener Tasche. Die morgige Debatte im Bundestag, bei der Babette Radke mit ihrer Tochter dabei sein wird, ist längst überfällig und stößt eine ethische Grundsatzfrage an.
Das sind die Anfänge. Jetzt messen wir diese drei Trisomien, weil Deutschland damit irgendwie Vorreiter ist auf dem Markt. Und wir werden demnächst andere Krankheiten messen. In den USA ist man schon so weit und kann genetische Dispositionen von Vater und Mutter zusammen potenzieren. In England, habe ich gelesen, hat es dazu geführt, dass im Moment Mädchen abgetrieben werden. Also die Ärzte sind jetzt so weit und sagen, sie werden nicht mehr das Geschlecht verraten nach der Pränataldiagnostik, weil einfach Mädchen im Moment nicht gewollt sind. Und das ist die Frage, wo kommen wir hin? Wer bleibt am Ende noch übrig?
Also heute stehen Menschen mit Down-Syndrom am Pranger, sollen aussortiert werden. Und viele weitere Tests sind in Entwicklung. Und wir wissen nicht, was morgen kommt. Wen wollen wir morgen aussortieren?
Circa 50.000 Menschen leben mit Down-Syndrom in Deutschland. Viele davon ein ziemlich selbstständiges Leben, so wie die 34-jährige Aktivistin und Schauspielerin Carina Kühne.
Es ist ja schon halt auch so, dass in Island sowas gibt, dass es keine Menschen mit Behinderung und Down-Syndrom mehr geboren werden. Und das finde ich natürlich sehr schade, weil ich bin ja selber Aktivistin für Inklusion. Ich setze mich natürlich auch sehr, sehr dafür ein. Und so finde ich das schade, wenn sie dann diese fröhlichen Kinder mit Down-Syndrom nicht mehr gibt.
In Island ist eine Abtreibung bei bestimmten Indikationen auch nach der 16. Woche noch möglich. Es heißt, dass in Deutschland immer noch 9 von 10 Frauen eine Abtreibung vornehmen ließen, wenn durch den molekulargenetischen Bluttest eine Trisomie-Wahrscheinlichkeit festgestellt wird. Christiane Müller-Zurek von Lebenshilfe e.V.
Ich kenne eine Berliner Studie, die ist an der Charité durchgeführt worden an 116 Frauen. Die hat herausgefunden, dass von den 116 Frauen 2/3 einen Schwangerschaftsabbruch gemacht haben. Das heißt, jede dritte Frau hat sich doch für das Kind entschieden. Und in der Studie wurde dann diskutiert, dass die Gründe dafür sind, dass einfach heute viel, viel mehr Wissen da ist über positive Lebensbedingungen von Menschen mit Down-Syndrom.
Ich denke, das ist für Paare immer eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Wir binden in den Prozess auch immer eine psychosoziale Beratung mit ein.
Die Pränataldiagnostikerin Andrea Futiades-Schmitz.
Bei solchen schweren Erkrankungen wie Chromosomenstörungen oder schweren körperlichen Fehlbildungen geht die Entscheidung meistens gegen die Schwangerschaft.
Seit 7 Jahren ist der Test auf dem Markt. 2016 hat der Hersteller einen Antrag auf Kassenzulassung gestellt. Die Entscheidung zur Zulassung fällt unter anderem der gemeinsame Bundesausschuss GBA. Und er hat schon grünes Licht gegeben. CDU-Politiker und Vorsitzender des GBA, Josef Hecken.
Die medizinische Bewertung ist ganz eindeutig. Der Test hat kein Risiko. Der Test hat eine sehr hohe Genauigkeit. Damit kann ich Mutter und Kind schützen. Die Frage ist nur, welche gesellschaftlichen Prozesse, Drucksituationen, Dynamiken entwickeln sich daraus.
Der Test soll laut Hecken keine Regelleistung werden, sondern nur Frauen mit Risikoschwangerschaften angeboten werden. Die Frage nach den Dynamiken innerhalb unserer Gesellschaft treibt auch die SPD-Abgeordnete Dagmar Schmidt um, selbst Mutter eines 5-jährigen Sohnes mit Trisomie 21.
Es ist endlich ein Anlass, eine sehr ganzheitliche Debatte daran auch aufzumachen, weil sich eben viele Fragen stellen. Wir werden in Zukunft fast alles wissen können und die Frage ist, ist es das, was wir als Gesellschaft wollen, dass man schon bevor das Kind auf der Welt ist, die Gene ausgelesen und damit sozusagen auch schon eine Aussage über das Kind getroffen hat, bevor es überhaupt auf der Welt ist.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Das ist ja leider schon so seit Jahren, müssen wir festhalten. Zinsen auf unser Erspartes, das gibt irgendwie nichts. Geld auf dem Konto haben, das nicht mehr und nicht weniger als nur noch eine Rücklage. Doch egal, wie groß jetzt die Zweifel sind, die ihr gegenüber dem Geldmarkt habt, also gegenüber Aktien, Fonds, der Börse, eine aktuelle Studie zeigt, wenn ihr euer Geld vermehren wollt, und egal ob mit kleinen oder großen Beträgen und Vorsorgen müssen wir ja alle, dann gehört die Aktie neben dem Immobilienkauf immer noch zur besten Variante. Da gibt's am meisten Rendite. Aber wie müssen wir vorgehen und vor allem was kaufen, wo investieren, fragen wir bei einem nach, der es wissen muss. Mischa Erhardt, unser Finanz- und Börsenexperte in Frankfurt am Main. Grüß dich, Mischa.
Hallo.
Welche Unternehmen haben denn laut der aktuellen Studie die besten Renditen gebracht?
Also die Unternehmen, die am besten oder am meisten Dividenden gezahlt haben, das ist die Allianz an erster Stelle. 3,8 Milliarden Euro hat die an ihre Aktionäre ausbezahlt, plus 12%. An zweiter Stelle Daimler, die waren früher die Führenden in dieser Kategorie, wurden jetzt durch die Allianz abgelöst. Und dann haben wir die Telekom, Siemens und BASF. Und daran sieht man schon, das sind alles Großunternehmen, die im wichtigsten Börsenindex, dem DAX, gelistet sind, die ersten fünf. Jetzt könnte man denken, alle DAX-Unternehmen zahlen gut, weil das eben große Börsenunternehmen sind, aber das stimmt nicht ganz. Wenn wir auf Platz 13 von allen Unternehmen schauen, die am besten gezahlt haben, dann ist das Airbus. Airbus ist im MDAX und da der DAX aber 30 Titel hat, sehen wir, Airbus schlägt noch 17 andere von diesen Riesenbörsenunternehmen, die im DAX gelistet sind. Also es muss nicht unbedingt ein DAX-Unternehmen sein, was auch am besten die Dividende zahlt.
Aber am sichersten, wenn man jetzt einsteigen müsste, dann schaut man so, was ist da drin im DAX und dann sichert man sich eine Aktie von so einem Unternehmen?
Das kann man machen, aber ich würde sie mir vorher mal genau anschauen. Ich würde schon mal nichts kaufen, was ich nicht kenne oder wo ich mich nicht gut informieren kann. Es muss transparent sein. Es muss einsehbar sein, wo kommen die Gewinne her, wie verdient das Unternehmen sein Geld. Und dann kann man eben abwägen. Es gibt immer Risiken, die man mitdenken muss. Also wir haben jetzt konjunkturellen Gegenwind. Die Wirtschaft läuft nicht mehr ganz rund. Das könnte sich zu einer Rezession verschärfen. Wenn ich dann Titel nehme aus der Industrie zum Beispiel, dann könnte ich damit natürlich auf die Nase fallen, weil dann die Gewinne kleiner werden und damit auch der Kurs fällt. Der Kurs ist natürlich auch ein bestimmendes Element und davon ist man im Aktienmarkt nie gefeit. Dieses Risiko trägt man ja immer.
Was ist denn, wenn wir uns mal diese deutschen Unternehmen genauer anschauen und diese Zahl, die da ausgezahlt werden, nämlich 57 Milliarden Euro. Da fragt man sich ja schon, wo landet das ganze Geld und vor allem, wie wird es ausgezahlt, an wen?
Ja, also wo es landet, da kann man direkt sagen, es landet meist nicht bei Privatanlegern wie du und mir, falls du in Aktien investiert bist, sondern das sind eher große institutionelle Investoren, also Großinvestoren wie Banken. Und 50% übrigens der Anteilseigner von DAX-Konzernen, also den 30 größten Unternehmen in Deutschland an der Börse, die werden im Ausland gehalten. Das heißt also 75% dieser Dividenden, das sind die Gewinne, die die Unternehmen ausschütten, die fließen entweder ins Ausland oder zu Großinvestoren und die Privaten kriegen nur eine relativ kleine Scheibe ab, was natürlich daran liegt, dass die Deutschen nicht so gerne an der Börse oder an dem Aktienmarkt ihr Geld investieren.
Könnte man dieses nicht so gerne denn vielleicht lösen, indem man sagt, nee, man geht nicht auf eine Aktie, sondern man kümmert sich um Aktienfonds?
Das würde definitiv die Sicherheit erhöhen, weil ich nämlich dann nicht von einer Aktie oder einem Unternehmen abhängig bin. Das kann ja immer pleite gehen, dann habe ich einen Totalausfall im Zweifel. Bei Fonds ist es so, zum Beispiel ein Fonds, der so einen Index wie den DAX abbildet. Da habe ich verschiedene Unternehmen drin, 30 Stück sind es, und die kommen aus verschiedenen Branchen. Wenn jetzt zum Beispiel eine Rezession kommt und die Industriewerte verlieren, dann hätte ich wahrscheinlich noch Glück, weil da ja auch einige Gesundheitsbranchen Werte drin stecken, wie Fresenius zum Beispiel, ein Gesundheitskonzern. Und die sind nicht so konjunkturell abhängig, weil Gesundheitsprodukte, die werden auch gekauft, wenn die Wirtschaft mal nicht so rund läuft. Also Fonds grundsätzlich sind etwas sicherer, zumal auch auf lange Sicht es Studien gibt, wo man sagt, über 10, 20 Jahre gehen Aktienmärkte und diese Fonds eben eigentlich immer nach oben.
An einem Tag, an dem die Europäische Zentralbank bekannt gegeben hat, dass sie an ihrer Währungspolitik festhalten will, also Leitzins weiter bei 0%, haben wir über das gesprochen, was uns vermeintlich noch ein bisschen Geld bringt, nämlich Aktien oder Aktienfonds. Dieses Wirtschaftsgespräch, dieses Beratungsgespräch haben wir nicht mit jemand von der Bank geführt, sondern mit unserem Finanz- und Börsenexperten in Frankfurt am Main, mit Mischa Erhardt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.